Herzlich willkommen zu unserem Big Day 2012 Vortrag. Sie wissen ja, vor den Big Days ist nach den Big Days und in dem Sinn, wir sitzen heute hier am Tag vor dem 1. Mai, am Fenstertag und weil es uns so gut gefallen hat, nehmen wir die Session nochmal auf, damit Sie sie auch nochmal anschauen können und wertvolle Sachen daraus mitnehmen können.
Ja, herzlichen guten Nachmittag, Tag oder sonstiges, wann auch immer Sie sich das Recording anschauen, auch von meiner Seite. Ja, wie der Max schon gesagt hat, für uns hören die Big Days nie auf, ist immer spannend.
Zurück in die Vergangenheit.
Zurück, ja, wobei wir nicht etwas zeigen, dass das vergangenheitsbezogen ist.
Zurück in die Zukunft.
Sondern genau so ist es. Ja. In diesem Sinne, glaube ich, bevor wir lang herum plaudern. Ja,
genug der schlechten Witze, fangen wir an mit unserem Thema, genau. Nämlich Real Coding mit Windows Azure ASP.NET MVC und das Ganze für Mobile Devices.
Bisschen Mobile Devices. Ja.
Kannst du kurz was zu unserem Session aufbauen?
Ja, gerne, selbstverständlich. Also wir haben die Session grundsätzlich so aufgebaut, dass wir eine Serie von Tipps und Tricks mit Ihnen teilen möchten. Das Ganze funktioniert so, dass wir uns eine Frage stellen zu einer bestimmten Problemlösung und dann zeigen wir praktisch, wie man quasi auf die Problemstellung der Frage eingehen kann, wie man es lösen kann, wie man es adressieren kann mit ASP.NET MVC, mit diversen Libraries, Tools, und dann auch in Bezug auf Windows Azure natürlich. Und dann fassen wir das Ganze auch nach dem praktischen Teil noch einmal kurz zusammen. Und das ist eigentlich der relativ einfache Aufbau.
Fangen wir mal mit unserer ersten Frage an. Und zwar, wie ist der Grundaufbau einer ASP.NET MVC-Applikation? Warum machen wir das Ganze? Wer von Ihnen, kurze Fragestellung an das Publikum, wer von Ihnen hat bereits ASP.NET MVC verwendet? Ja. Unser Kameramann zeigt nicht auf, das heißt, es steht 2:1 jetzt derzeit. Also er ist nett, er kennt es natürlich schon, aber wir wollen Ihnen einfach einen Einstieg geben in ASP.NET MVC, falls Sie sagen, Sie haben noch nie was davon gesehen. Circa 5-minütiger Grundeinstieg. Wie ist der Grundaufbau einer ASP.NET MVC-Applikation? Dazu schalten wir rüber zu Visual Studio 2012. Wir haben hier ein bisschen so eine Applikationsumgebung aufgesetzt, bestehend aus Data Access Layer, Data Access Layer Entities, Interfaces und da in dem Web-Subfolder legen wir jetzt ein neues Projekt an, sagen, das wird eine ASP.NET MVC 3 Applikation und die nennen wir Mumia, wie die Mumie, nur mit A, mumia.geonodes.web. Das heißt übrigens Max und Mario und Max, der Esel nennt sich immer zuerst Mario und Max in Action. Wir legen eine Internet-Application an. Der Unterschied zwischen Internet, Empty und Intranet ist eigentlich vor allem die Authentifizierung. Bei Internet verwendet er hier die Forms-Authentifizierung. Die könnte man dann später vielleicht nutzen, deswegen machen wir das einmal so.
Aber was war das mit der View Engine?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Also MVC heißt Model View Controller, für die von Ihnen, die das auch noch nie gehört haben. Und die View, das UI, das kann man mit unterschiedlichen Sprachen schreiben. Eine Möglichkeit ist Razer in dem Fall.
Spannend, da werden wir nachher noch was anderes auch sein, schätze ich mal. Ne?
Bei mir nicht, bei dir vielleicht.
Ja? Okay, ja, gut.
Oder habe ich was vergessen? Na, löschen wir das mal weg, vielleicht werden wir noch was anderes sehen.
Ja, für die Mobile-Sachen dann.
Ah ja, ne? Genau, stimmt. Ah, du hast ja wirklich recht. Wir löschen ja, nochmal ein paar Sachen.
Ich habe unsere Session auswendig gelernt.
Wir löschen nochmal ein paar Sachen aus, Steuerung KD, richten das alles an, soweit, so gut und beginnen mit dem Home-Controller, den löschen wir auch weg.
Ja. Also du machst das wieder echte Profi, das Template wird gleich einmal geleert, alles was das Tool vorgeneriert hat, wird gelöscht. Ne?
Genau, wer braucht das? Wir machen alles selber, weil wir sind viel schlauer als Visual Studio. Add New Controller, wer kann das schon von sich behaupten? Und weil, also GeoNotes ist by the way eine Applikation, wo es darum geht, dass man Notizen ablegen kann auf einen gewissen Standort. Also ich kann zum Beispiel sagen, hier gibt es einen guten Kebab, da drüben habe ich ein schönes T-Shirt gesehen, hier sollte ich eine Session vorbereiten, was auch immer. Deswegen legen wir einen Node-Controller an und sagen, das ist ein leerer Controller. Und wir schauen uns jetzt mal die drei Teile an. Also der Controller ist eigentlich das Wichtigste. Der Controller, das ist das intelligente Ding bei ASP.NET MVC. Der Controller hat die Aufgabe, alles zu kontrollieren. Der Control-Freak ist das hier. Wenn wir jetzt Node-Controller nutzen, dann ist das die URL http://localhost zum Beispiel /node, weil es ja der Node-Controller ist, /index. Wenn wir so eine URL eingeben, dann kommen wir da in diese Methode hinein Und in dieser Methode im Controller, da können wir jetzt unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel können wir Daten laden, Load Data. Data wird auch das Model genannt. Das heißt, wir laden jetzt mal hier Daten, sagen List of Node. Ups, Node. Das ist eine Klasse, die ich bereits hier in Entities drinnen habe. Da habe ich in Entities ein ADIO.NET Entity Framework Data Model gemacht. Und dann haben wir eine Node-Klasse, Node-Attachment und User-Klasse. Und diese Klassen, das sind unsere Model-Klassen. Die referenzieren wir mal hier mit AddReference. Sehen wir diesen schönen neuen AddReference-Dialog aus dem Extension Manager.
Und was heißt aus dem Extension Manager?
Ja, dazu kommen wir später noch.
Okay.
Dazu kommen wir später noch. Also Tools Extension Manager. Ich habe jetzt mal eine List of Node. Nodes equals new list of Node. Und da kann ich jetzt Nodes einfügen. Also wir sagen new Node. Und diese neue Notiz, die wir da jetzt einmal hardcodiert laden, die hat einen Titel, nämlich Hallo Welt. Okay. Und dann treffen wir die Entscheidung, also nachdem wir das Model geladen haben, das Model ist jetzt mal hardcodiert eine Liste of Nodes, dann treffen wir die Entscheidung Select View. Also die View ist die Darstellung. Wollen wir es in HTML darstellen, in XML darstellen, als Word-Dokument, als blaues HTML oder als grünes HTML. Also welches UI wählen wir aus und dem UI übergeben wir dann das Model mit. Damit haben wir jetzt auch schon die drei Komponenten. Der Controller, der lädt die Daten, sucht die View aus. Die View rendert die Daten, das sehen wir dann gleich. Und das Model sind die Daten.
Da wählst du jetzt dann quasi die Standard-View aus, nachdem du sonst keine Parameter übergibst bei Return-View, nimmt er halt deine Standard-View.
So ist es. Also ich könnte hier sagen zum Beispiel Max, dann würde er jetzt die Max-View nehmen oder Mario. Wenn ich nichts mit angebe, nimmt er eine View, die Index heißt. Das sehen wir auch gleich. Wenn ich da rechts drauf drücke und sage Add-View, dann legt er mir eine Index-View an. Die soll Index heißen. Es soll eine Racer View sein, also wir programmieren die View mit Racer und es soll eine View sein für Nodes. Und zwar eine List View für Nodes. Und das passt soweit. Sehr damit schön. Haben wir jetzt also eine Liste von Nodes und wir erkennen schon an der View ganz oben Add Model. Das ist eben diese neue Racer-Syntax. Es gibt die Variante, die View in Racer zu schreiben, da kommen sehr viele Add-Zeichen vor. Oder ich kann es in klassischer ASP.NET-Syntax schreiben, das wäre die andere View-Engine gewesen, die halt eher wie ASP.NET-Webforms ist.
Aber man sollte dort keine Web-Controls verwenden.
Könnte ich, sollte ich aber nicht, richtig, genau. Ja. Wenn ich da oben Add Model sage, gebe ich an, diese View hat immer ein Model von Enumerable of Node. Okay. Das passt soweit. Der Titel soll heißen My Node. Na, was nehmen wir? MS Nodes. So, damit wir sicher sind. Da sagen wir auch Viewback.title. Also diese Titeleigenschaft. Viewback ist einfach so eine Klasse, wo ich dynamische Properties reinhängen kann, die ich dann irgendwo später nutzen kann. Das ist einfach zum Datenaustausch der Viewback. Das brauchen wir alles nicht, das löschen wir raus. Dann haben wir hier eine Table drinnen, das ist soweit ganz gut. Und man sieht, hier gehen wir dann mit einer For-Each-Schleife das Model durch. Und wenn wir mit der Maus auf Model fahren, steht da auch wirklich Enumerable of Node, weil wir das ja oben definiert haben. Und dann können wir hier mit AddHTML für AddHTML-Display-For in dem Fall also den Text ausgeben. AddHTML, das sind die HTML-Helper, da gibt es auch HTML-Textbox-For. Dann könnte ich sagen, für p. was weiß ich, p.title zum Beispiel, na, p.item.title, könnte ich jetzt hier eine Textbox für den Titel machen. Oder halt in dem Fall haben wir lauter Displayfelder. Das passt soweit, da unten hätten wir noch Hyperlinks, aber die löschen wir alle weg, weil die brauchen wir derzeit nicht. Und damit sind wir mal soweit.
Ich könnte aber genauso gut auch alles wirklich mit HTML schreiben, oder?
Genau.
Solltest du das Webprojekt, das Startup-Projekt setzen?
Das wäre eine gute Sache. Set the Startup Project. Wir starten das Projekt an mit der 5 und die buggen das Ganze noch einmal durch. Also jetzt müssen wir mal eine URL angeben, die er kennt, nämlich /node/index. Das Index kann ich auch weglassen. Dann kommen wir da in den Index-Controller hinein, wir laden das Model, wir suchen die View aus, geben das Model an die View und jetzt können wir auch in die View hinein debuggen. Und in der View haben wir jetzt hier ein Model, das auch wirklich ein Node-Element drinnen hat. Und das ist das Endergebnis, das wir dann hier in nicht allzu schöner Form derzeit sehen. Also hier die User-ID, hier steht Hallo Welt und so weiter. Also er hat jetzt dann die Liste rausgerendert. Also die View, rein nur der Code, der sich mit dem Rendering beschäftigt. Stellen wir den um, damit es ein bisschen leichter wird. Hauen wir das alles raus, was da drinnen ist. Löschen wir das weg. Diese Table ist viel zu kompliziert. Sagen wir einfach nur Add for Each, Tab Tab, var Item in this.model und sagen wir hier Add.item.title. Also unordered list mit einem List-Item, das hat der Mario vorher gemeint, jetzt ist es ein bisschen simpler. Jetzt haben wir da eine unordered list, die einfach drinnen List-Items hat, die View. Wenn wir da jetzt eingeben Node, ist noch viel leichter verständlich, also MS Nodes, Hallo Welt. Okay, das ist also simpel, ASP.NET Model View Controller. Wir haben für die Entities, und das ist jetzt schon der erste Tipp dazu, weil sehr viele Tipps kann man dazu jetzt nicht machen, also Model View Controller, ein gutes Modell, weil alle Dinge getrennt sind. Das Modell haben wir aus dem Entity Framework erstellt und haben dazu den sogenannten POCO Entity Generator genutzt. Der POCO Entity Generator hat folgenden Vorteil: Wenn ich mit F12 da meine Node-Klasse anschaue, dann sehen wir, dass meine Node-Klasse sehr, sehr schlank ist. Also wir haben hier eine Public Virtual Property, wir haben hier auch Public Virtual Properties, also nicht sehr viel, das sind POCO-Objekte wirklich, nicht sehr viel Datenbank-Objekte, die sehr viel datenbanklastige Abhängigkeiten drinnen haben, sondern wirklich plain old CLR-Objects, reine datenhaltende Klassen, die datenbankunabhängig sind. Und die kann man erstellen, wenn man diesen POCO Entity Generator nutzt.
Das heißt quasi diese ganzen Ableitungen und so weiter, die man standardmäßig vom Entity Framework kriegt, genau. Wenn man das nicht nutzt, das hat man dann
also
nicht.
Und
damit ist es ein bisschen performanter auch, genau. Und ein bisschen universeller verwendbar halt auch.
Ne? So ist es. Wie installiere ich das Ganze? Tools Extension Manager ist das magische Werkzeug. Tools Extension Manager, Mario hat es vorher schon kurz angedeutet. Und da habe ich drinnen die Möglichkeit, Sachen zu suchen, zum Beispiel den POCO Generator. Und dann finde ich aus dem Internet Erweiterungen für Visual Studio, in dem Fall den POCO Entity Generator. Und den habe ich schon installiert. Und dann habe ich hier eine Erweiterung, die mir eben genau diese Entities erstellt. Also wenn ich jetzt in meinem Entity Framework Data Model drinnen bin, dann sage ich da Add Code Generation Item und dann kann ich da auswählen die bereits heruntergeladenen Generatoren und habe da unterschiedliche Möglichkeiten, mir dann unterschiedlichste Arten von datenhaltenden Klassen zu bauen.
Und diese super tolle Add References Dialog, der ist auch von dort.
Genau, oder? Das, was wir vorher gesehen haben.
Okay.
Visual Studio Productivity Power Tools ist auch vom Extension Manager. Also schauen Sie mal in den Extension Manager rein. Sehr viel wertvolle Erweiterungen für Visual Studio selber, für die IDE.
Gut, coole Sache.
Gehen wir weiter zum zweiten Tipp. Und der spielt schon dir für später in die Hände, wenn du dann Windows Azure Erweiterungen
machst. Das will ich hoffen.
Wie kann ich das Backend möglichst austauschbar und modular gestalten? Die Seniorinnen unter Ihnen werden jetzt sicher schon gesagt haben, naja, Moment, ich meine, wie der das da baut, so ist es nicht ganz real. Also da direkt die Daten drinnen zu laden, das ist nicht sehr schön, vor allem wenn sie so hart kodiert sind.
Ich Ach, das könnte, geht schon, oder?
Ah ja, in unserer Applikation ist das nie ein Problem. Aber die Frage stellt sich, wie greife ich da auf die Datenbank zu? Nutze ich da direkt das Entity Framework? Wie mache ich das möglichst modular und lose gekoppelt?
Warum willst du das lose gekoppelt machen?
Damit wir es vielleicht später leicht austauschen können.
Ah, okay.
Also zum Beispiel, Sinn, wenn du dann was mit Windows Azure machst, wäre es ja sinnvoll, dass wir dann das gegen einen SQL Azure Teil austauschen. Ist eigentlich nicht nötig bei SQL Azure, aber vielleicht gegen einen Azure Table Store zum
Beispiel. Ja, das macht Sinn, weil das kostet nämlich wesentlich weniger.
Ne? Das kostet weniger, genau. Also austauschen spart uns Zeitaufwand. Also legen wir los und das Wundermittel in dem Fall heißt IOC, Inversion of Control oder auch Dependency Injection genannt. und wir nutzen ein Dependency Injection Framework, das Unity heißt. Wir werden gleich zeigen, was das Ganze ist. Es gibt eine nette Erweiterung, Tools Extension Manager, und wenn ich da suche nach NuGet, dann finde ich den NuGet Package Manager, und den werden wir sehr, sehr oft heute brauchen, weil der NuGet Package Manager, der bringt mir DLLs hinein. Das ist wie Add Reference, aber aus dem Internet. Also Add Reference für eine DLL, die ich noch gar nicht habe. Und das machen wir jetzt mal. Wir sagen da nicht Add Reference, sondern wir sagen Manage NuGet Packages im Webprojekt. Und können uns da jetzt Unity installieren. Unity.mvc suchen wir mal. Dann sucht er uns jetzt hier raus Unity MVC3. Das kann ich jetzt aus dem Internet direkt herunterladen, installieren mit allen Abhängigkeiten. Das ist jetzt Unity und ein paar Erweiterungen für ASP.NET MVC3. Wir sehen jetzt da auch schon, Unity hat er installiert und Unity MVC3 und noch eine andere Library. Die sind jetzt da alle drinnen. Und jetzt geht's los mit Unity. Wir haben hier eine Bootstrapper-Klasse bekommen und die müssen wir jetzt noch aufrufen. Und zwar, wo macht man etwas, was jede Applikation braucht beim Start? In der Global ASAX.
Global, du bist jetzt zu dem Dialog kommen.
Steuerung Beistrich. Er ist jetzt ein bisschen langsamer als gewohnt.
Ich glaube, du musst einmal kompilieren wahrscheinlich, ja, oder?
Das ist dein Tipp,
oder? Ja, das kompilieren hilft immer.
Außerdem haben wir da gerade einen Bug, das tauschen wir durch Null aus, weil Null funktioniert immer. So.
Na, gibt es ganz weg, oder?
Ja.
Machen wir halt kein Model.
Machen wir kein Model. Nicht einmal ein Null-Model. Jetzt funktioniert es. Global.asax.cs suchen wir da raus. Ah, das Steuerung-Beistrich-Dialog ist ein bisschen langsamer als gewohnt. Aber Sie kennen ja diese Demo, die dann nie funktioniert, wenn man sie zeigen will. Aber die Global.asax finden wir so auch noch sehr leicht. Da gehen wir hinein und in der Application Start sagen wir Bootstrapper.initialize. Und damit haben wir Unity initialisiert. Okay, und initialisieren heißt in dem Fall, da bildet man auch, dass die roten Linien weggehen, das haut so weit hin. Initialisieren heißt, wir geben jetzt Implementierungen an. Schauen wir mal kurz hinein, ich habe da nämlich schon ein paar Klassen vorbereitet. Also wir haben hier drinnen einen schönen strukturierten Data Access Layer, der immer ein Interface hat, iRepository, und dann haben wir davon abgeleitete Implementierungen. Ich habe da jetzt ein Project und Item Template, eigentlich ein Item Template angelegt. Wir sagen Add New Item und ich wähle aus DAL Repository. Das habe ich mir selber gebaut. Wir wollen ein DAL Repository für Node bekommen. Und dann, siehe da, jetzt wird es mit dem Zoomen ein bisschen komplizierter. Wir bekommen ein Repository Base für Node und wir bekommen ein Interface. Das kopieren wir da gleich darüber. Ein Node Repository.
Okay, das heißt, du trennst auch die Interfaces, genau, von den Implementierungen sauber auf, sodass ich das dann wirklich austauschen kann.
So ist es.
Sehr schön.
Das machen wir auch noch für iUser. Das heißt, wir haben jetzt zwei Repositories, ein Node und ein User Repository. Bilden wir dann auch einmal, damit das alles hinhaut. Und die implementieren jeweils ein Interface. Also wir sehen Node Repository implementiert iNode Repository. Und iNode Repository ist da definiert als ein iRepository of Node. Und iRepository hat dann ein paar Basismethoden drinnen wie Save, Create, Update, Delete. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir können jetzt hier registrieren container.registerType iNode Repository Steuerung Beistrich Node Repository. Das heißt, wir sagen, wann immer wir ein iNode Repository meinen, dann wollen wir in Wahrheit die Implementierung Node Repository nehmen. Wir sehen dann gleich, was das bedeutet. Und das gleiche machen wir noch für iUser Repository. Okay? Und User Repository. Also wir implementieren jeweils das Interface und eine Implementierung davon. Die registrieren wir hier drin. Und jetzt können wir später zu irgendeinem Zeitpunkt hier sagen, zum Beispiel, dass wir in diesem Node-Controller einen Konstruktor haben wollen, der hier oben ein iNode-Repository mitbekommen soll. Node-Repository, NR. Und das speichern wir uns da oben ab, Node-Repository, Node-Rep, nennen wir das. Und und sagen hier Node-Wrap equals NR. Und jetzt ist die Frage, woher kommt dieses magische iNode-Repository? Das kommt automatisch dadurch, dass wir im Bootstrapper registriert haben, wo immer ein Node-Repository vorkommt, meinen wir in Wahrheit Node-Repository.
Ja, aber jetzt musst du schon eine Frage beantworten. Ah, okay, du fangst schon an. Ja, wie wird der Controller nämlich jetzt erzeugt und warum kriegt der das von Unity
mit? Ja, also das, die Frage haben wir auch als erstes gestellt, deswegen habe ich es gleich markiert. Da. Also durch diese Dependency Resolver Hilfsklasse, das ist ein Singleton, da kann ich angeben, dass ASP.NET MVC automatisch Unity nutzen soll. Ah, und wenn jetzt die Controller Factory dann meinen Controller anlegt, dann wird er automatisch über Dependency Resolver hier iNode Repository reingegeben. Wir können da mal einen Breakpoint danach setzen. Und jetzt kommt das Spannende. Wir haben jetzt ein iNode Repository bekommen automatisch und können hier jetzt alles Mögliche damit machen. Zum Beispiel können wir sagen find all. Und das ist jetzt mein neues Model. One Model ist gleich Node Wrap find all und dieses Model geben wir der View jetzt. Also, die ganze Magie für die lose Koppelung ist Dependency Injection in Version of Control mit Unity. Wir haben nirgends die wirkliche Implementierung verwendet, sondern wir haben nur das Interface überall drinnen. Und wenn wir jetzt hier einen Breakpoint setzen, das Ganze starten, dann sehen wir, sobald man, das könnte man dann auch noch in der Global ASAX ändern, dass der Default Controller Node ist und nicht Home. Naja. Eines haben wir noch vergessen, und zwar wir müssen noch eine Hilfsklasse registrieren, die ich da verwende, und den Connection String kopieren. Das heißt, das eine ist, wir müssen von der App-Config den Connection String in die Web-Config kopieren. Web.config. Ah, dieser Steuerung-Beistrich-Dialog, der hat gerade irgendwas, da werden wir dann nachher neu starten. Und da gehen wir mal den Connection String hinein und im Bootstrapper. Da müssen wir noch was anderes registrieren, nämlich eine Hilfsklasse, die ich nutze, die heißt hier Entity Context Provider, die wird der Mario später dann auch nutzen. Container.RegisterType Entity Context Provider. Und was ich machen kann, das ist auch noch ganz nett, wenn ich sagen will, bei Entity Context Provider ist im Endeffekt meine Datenverbindungsklasse und ich möchte natürlich eine Datenbankverbindung nur einmal haben, dann kann ich hier einen Hierarchical Lifetime Manager verwenden. Und der heißt, normalerweise würde Unity nämlich jedes Mal hier eine neue Instanz erstellen und das nicht sharen. Das ist beim Repository wurscht, aber bei der Datenbankverbindung, da wollen wir die gleiche immer wieder nutzen. Und deswegen haben wir hier einen Hierarchical Lifetime Manager. Das heißt, jeder Web-Request innerhalb eines Serverdurchlaufs hat den gleichen Context Provider. So, lange Rede, kurzer Sinn. F5, es geht los.
Aber man sieht wenigstens, dass sogar das Recording live gespielt wird, ne?
Genau. Die kleinen Fehler.
Keine Flash-Animation. Ne?
Genau. Und hier sehen wir auch wirklich, wenn wir da reinzoomen, Node Repository wurde uns automatisch injected. Also die Implementierung von iNode Repository. Wir können dann hier sagen find all. Wir kriegen dann hier zwei Klassen zurück. Wir können F5 sagen und sehen dann hier Test und Microsoft Big Data.
Schön.
Und das ist auch schon die Antwort auf die Frage, wie kann ich das Backend möglichst modular und austauschbar gestalten, indem ich Dependency Injection nutze, zum Beispiel Unity, aber auch jeder beliebige andere IOC-Container möglich. Unity MVC im Speziellen kann ich über NuGet installieren und an diesen Bootstrapper hineinhängen. Und es ist nachher nicht mehr wichtig, welche Implementierung nutze ich, sondern wir arbeiten immer mit dem Interface und können dann jederzeit die wirkliche Implementierung in der Registrierung austauschen, sind dadurch modular und flexibel unterwegs.
Coole Sache, ausgezeichnet. In diesem Sinne darf ich dann gleich einmal übernehmen, oder?
Passt.
Mit der nächsten Frage.
Zu dir.
Also die Session lautet ja ASP.NET MVC Mobile und Windows Azure. Jetzt müssen wir dann irgendwann einmal auch den Windows Azure Punkt reinbringen. Ja. Und wir haben jetzt eine Applikation gesehen, die im Prinzip eine normale Website darstellt, mit ASP.NET MVC gebaut, noch nichts Spezielles. Ja, verwendet SQL Server als Datenbank, schätze ich mal. Ne. Jetzt wollen wir mal als erstes dieses Teil in die Cloud bringen. Ja, also Ziel wäre es quasi, dass wir uns nicht um die Infrastruktur kümmern müssen. Wir laden ein Paket in die Windows Azure Cloud, und die geht es natürlich hoch, ja, und dort wird die Infrastruktur für uns gemanagt. Das wäre jetzt die Idee. Ja. Das wollen wir uns im Prinzip als erstes mal anschauen. Ja. Ich habe hier jetzt im Prinzip auf meiner Maschine den gleichen Stand wie der Max, nur etwas weiter fortgeschritten. Also die Applikation ist bei mir schon fertig gebaut.
Also du bist schon in der Zukunft.
Ja, also ich bin in der Zukunft, genau. Wie üblich halt, ne?
Ja, deiner Zeit.
Das heißt also, das ist eine AstNet MVC Applikation, wo sich der Max auch schon um das Design ein bisschen gekümmert hat, dass das besser ausschaut. Läuft aber im Moment noch.
Besser ausschaut, ja.
Ja, da schauen wir mal. Soweit es halt geht, ne?
Ja.
Das heißt, die läuft einmal bei mir hier am lokalen Webserver, und wir wollen in einem ersten Schritt einmal ein Cloud-Projekt dafür anlegen, wo wir quasi beschreiben, was die Anforderungen von unserer Web-Applikationen an die Windows Azure Infrastruktur sind, und mit diesen quasi Informationen kann dann, wenn wir unser Paket hochladen, Windows Azure die entsprechenden Maschinen hochziehen und unsere Applikationen in den Maschinen deployen, um sie quasi in der Cloud betreiben zu können. Ja. Und das passiert eben, diese Anforderungen an das Cloud Environment, die werden in so einem Windows Azure Cloud Projekt im Visual Studio ausgedrückt. Ja. Wir zeigen das jetzt alles für diese .NET-basierte Applikation, funktionieren tut das aber auch für andere Plattformen wie Java, Node.js, Python, PHP und so weiter. Dort muss man halt dann entsprechend andere Tools verwenden. Also für Java zum Beispiel gibt es Eclipse-Plugins von uns, die man da entsprechend auch verwenden kann. Wir machen das jetzt auf jeden Fall mal für Visual Studio, und seit dem SDK 1.6 kann ich das, wenn ich so eine existierende Web-Lösung habe, einfach so machen, indem ich hier draufklicke und dann hier rechts sage Add Windows Azure Deployment Project. Ja. Dann fügt er mal so ein Cloud-Projekt hinzu, gibt man dann auch eine Information darüber in dem Output-Window aus, und was wir hier sehen im Endeffekt ist, dass er erkannt hat, okay, wir haben hier eine Web-Applikation. Diese eine Web-Applikation, die sollte im Windows Azure in einer Web-Roll laufen. Es gibt ja im Windows Azure zwei quasi Vorlagen von virtuellen Maschinen, die für den Betrieb von Applikationen verwendet werden. Das sind Web-Rolls, also für Web-Applikationen mit einem Web-Server drauf installiert, Internet Information Services ist in dem Fall, und eine Worker-Roll. Dort kann ich quasi alles betreiben, was keinen IIS braucht. Ja, ansonsten sind die beiden Dinge eigentlich fast gleichwertig. Ja. Also von den Dingen, die vorinstalliert sind. In beiden Fällen kann man oder findet man einen Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 vor. Auch das kann man entsprechend einstellen in diesem Cloud-Projekt, das wir gerade angelegt haben. Ja. Gut, für uns hat er jetzt einmal erkannt, das ist eine AspNet MVC Applikation, dafür legen wir hier eine Web-Roll an, und wenn ich hier doppelt klicke, dann kann ich die Anforderungen, die quasi unsere AspNet MVC Web-Applikation an das Cloud-Environment hat, da drinnen spezifizieren. Also zum Beispiel kann ich hier mal sagen, okay, wie viele Instanzen, auf wie vielen virtuellen Instanzen soll denn meine Applikation verteilt werden, ja? Jetzt steht hier defaultmäßig 1 drinnen, wenn ich hier 5 eintrage, dann wird mit dem Hochladen des Pakets in die Cloud, werden 5 virtuelle Maschinen hochgezogen, die werden hinter einem Load Balancer gehängt, sodass die Last auf diesen 5 virtuellen Maschinen entsprechend aufgeteilt wird. Und dort wird unsere AspNet MVC Applikation auch wirklich deployed und kann verwendet werden. Ja. Das andere, was ich hier zum Beispiel einstellen kann, ist, wie groß eine von diesen virtuellen Maschinen denn für sich sein soll. Ja. Da gibt es eben 5 Instanzgrößen. Extra large ist die größte, extra small ist die kleinste. Das bewegt sich von extra small ist eine shared CPU mit 768 MB Memory bis zu 8 Cores dediziert bei der extra large Instance und 14 GB Memory. Ja. Ich glaube 14. Ja. Wenn man es nicht genau weiß, so wie ich jetzt gerade, dann klickt man einfach auf das i rechts daneben hin, dann wird ein Browser geöffnet und da steht dann auch schon, wie groß welche Instanz ist, und ich habe sogar recht gehabt mit den 14 Gigramm bei der extra large Instanz.
Und das Nette ist eigentlich, man sieht auch gleich, dass es immer Vielfaches ist. Also es ist eigentlich immer 1 zu 1,75 und das multipliziert 2.
Genau, ja. Genau so ist es. Ja.
Ich bin schlecht im Auswendig lernen. Also.
So. Deswegen, ich auch, deswegen haben wir jetzt
so
auch
geschaut. Ja, so. Oder wir schauen nach. Na gut.
Gut, Das ist zum Beispiel eine Geschichte, die man hier konfigurieren kann. Das andere, was man machen kann, ist zum Beispiel, man kann Konfigurationseinstellungen verwalten. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, DB Connection String, und das wäre here goes my connection string for SQL Azure, for example. Also ich kann hier Konfigurationseinstellungen auch verwalten. Ganz kurz nur, was ist der Unterschied zwischen diesen Konfigurationseinstellungen und dem web.config-Einstellungen? Ganz einfach, das web.config, das deployen Sie ja als File mit Ihrer Applikation mit. Und jedes Mal, wenn Sie im web.config etwas ändern wollen oder müssen, dann müssen Sie im Prinzip ein neues Deployment Ihrer Applikation machen. Da gibt es zwar verschiedene Arten, wie man das optimieren kann, von In-Place-Upgrades bis hin zu Web-Deploy und direkten Upload ist da alles möglich, aber trotzdem ist es im Prinzip ein neues Deployment, egal wie Sie es schlussendlich am Ende des Tages anstellen. Die Einstellungen, die wir hier in diesem Portal drinnen machen, die Einstellungen, die wir hier in diesen Settings machen, die können Sie direkt über das Windows Azure Management Portal zur Laufzeit ändern, ohne dass Sie ein neues Deployment machen.
Kannst du das mal zeigen kurz?
Das Portal meinst du?
Na, die Stelle, wo du die Änderung machen kannst.
Ja. Im Portal. Ja, das muss ich im Portal zeigen. Ja. Das heißt also, ich mache mal das Portal einfach auf, indem ich hier gehe auf windows.azure.com. Dann muss ich mich mit meiner Live-ID anmelden, da habe ich eine, die ich in meinem Passwortmanager habe.
KeePass übrigens, KeePass.
Ziemlich cooler Passwortmanager.
Gibt es sogar für Windows Phone, gell?
Ich zeige gleich warum. Ich stelle mich da mit dem Cursor rein und sage hier einfach Ctrl-V. Ja. Und der tippt mir alles vor.
Du bist zwar schnell im Tippen, aber der ist noch ein bisschen
schneller. Der ist schneller, ja.
Aber er hat ein schlechteres Gedächtnis als du.
Ja, und eins muss man sagen, in dem Browser, den ich jetzt gerade her zeige, ja,
der ist auch noch für sich schon langsam.
Ja, und da hat man auch gesehen, der tippt auch ein bisschen langsamer. Ja. Aber ich wollte unbedingt den Browser nehmen, damit man sieht, dass das Portal auch in dem Browser funktioniert.
Interoperabel.
Ja. Genau, offen. Ja. Microsoft wird ja immer offen. Ne? So, wo ändere ich jetzt solche Konfigurationseinstellungen? Also das ist das Portal sozusagen. Links sieht man dann die Hosted Services, die ich in Azure betreiben kann. Also da gibt es eben Hosted Services, das sind Web-Applikationen oder Dienste. Database ist alles, was mit SQL Azure zu tun hat. Data Sync, da kann ich SQL-Datenbanken on-premise und Cloud in verschiedenen Konstellationen synchronisieren. Reporting ist sowas wie SQL Server Reporting Services in der Cloud. Service Bus, Access Control und Caching beschäftigt sich mit Konnektivität, mit Authentifizierung und mit Caching. Alle drei Themen werden zumindest auf konzeptioneller Ebene in meiner anderen Session von den Big Days Highly Scalable and Available Applications entsprechend angesprochen. Virtual Network, da kann ich quasi Netzwerkeinstellungen für meine Applikationen durchführen. Da ist auch etwas drinnen, mit dem ich globale Verfügbarkeit machen kann, habe ich auch in meiner anderen Session auf den Big Days. Wir gehen jetzt einmal auf Hosted Services, um zu sehen, wo ich so ein Konfigurationssetting umstellen kann. Ich habe nämlich tatsächlich hier zwei Hosted Services in meiner Subscription laufen. Und wenn ich mein Hosted Service rechts anklicke, hier mein Deployment rechts anklicke, dann kann ich hier auf Configure gehen, ich muss das Deployment nehmen, Configure. Und dort kann ich diese Konfigurationseinstellungen verwalten. Ja. Und zwar auf zwei Arten. Entweder ich lade ein neues Settings-File hoch, das ist übrigens ein XML-File, oder ganz benutzerfreundlich, also User Experience par excellence sozusagen, ja, kann ich das XML-File auch direkt in Silverlight, also in diesem Portal, editieren. Und da habe ich hier zum Beispiel eine Konfigurationseinstellung, das ist die Anzahl der Instanzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, eine Webserver-Instanz reicht mir jetzt nicht mehr aus, um meinen aktuellen Load wirklich hinzukriegen, dann sage ich hier einfach, okay, ich hätte gern bitte eine zweite, ja, zweite Instanz dazu. Und wenn ich jetzt sage, okay, dann passiert Folgendes, dann wird quasi diese Einstellung an das Windows Azure Management Service weitergeleitet und das Management Service sagt dann, okay, passt. Ich muss eine neue Instanz hochziehen, einen zweiten Webserver, auf dem muss ich die gleiche Applikation wie die, die schon auf den ersten Webserver ist, deployen und muss den quasi beim Load Balancer hinzufügen. Also da tut sich schon jede Menge dahinter, wenn man so ein kleines Setting ändert. Ja.
Also Windows Azure war eigentlich ideal für einen Entwickler wie ich, der jetzt eine kleine Website gebaut hat, sagt, ich mag mit dem Hosting wenig zu tun haben.
Genau.
Server aufsetzen ist nicht so meines, weil es passiert da alles automatisch.
Ja, also genau so ist es, ja. Server aufsetzen ist sogar noch der einfache Teil. Ja. Diejenigen von Ihnen, die schon wirklich einmal in der Praxis einen Load Balancer konfiguriert haben, das ist noch viel komplizierter. Das passiert jetzt quasi gerade vollautomatisch. Und wir sehen auch im Prinzip schon hier im Portal, dass er den zweiten Host schon angelegt hat, ja, und dass er da jetzt auch diese Applikation deployt und dass er halt wirklich quasi dann die Last auf zwei statt einen Server aufteilt. Ja. Und dort, genau in diesen Einstellungen, dort kann ich auch alles andere, was ich als Setting-Verwalter einstellen. Ja, ich habe hier zum Beispiel noch einige andere Einstellungen. Hier zum Beispiel einen Shop-Storage-Account mit einem bestimmten Wert. Den könnte ich da jetzt auch wirklich direkt in dem Portal ändern. Und da habe ich auch zum Beispiel einen DB-Connection-String. Und das ist genau das, was ich eigentlich vorher schon angedeutet habe. Ja. In diesem Settings-Dialog da drüben, da kann ich dann auch den DB-Connection-String live ändern. Das bringt mich auch auf den nächsten Punkt. Alles, was ich hier drinnen ändere, das wird also tatsächlich hier in ein XML-File geschrieben. Ja, hier zum Beispiel serviceconfiguration.local.cscfg. Da sehe ich also hier jetzt DB-Connection-String drinnen. Here goes my Connection-String for SQL Azure. Ja. Warum es da unterschiedliche Files gibt, das werde ich dann später erklären. Auch diesen Instance Count findet man hier wieder. Ja. Und dann gibt es eben ein paar, das sind sozusagen die Einstellungen, die man zur Laufzeit verändern kann, ohne etwas neu zu deployen. Und dann gibt es ein paar Infrastruktureinstellungen, die sind in diesem CSDEF-File drinnen, Service Definition File. Also da steht zum Beispiel drinnen, okay, ich habe hier eine Webroll, das ist quasi die Art der virtuellen Maschine, auf welcher meine Applikation betrieben werden soll, die Virtual Machine Size, small, und in dieser Virtual Machine werden Websites betrieben, und zwar eine Website mit dem Namen Web, die hat einen Endpunkt, dieser Endpunkt ist hier unten wiederum definiert als Endpoint 1, und das ist ein HTTP-Endpunkt, der auf Port 80 hört. Sollte ich hier andere Endpunkte brauchen, dann kann ich das auch hier entsprechend unter Endpoints konfigurieren. Ja. Wir brauchen jetzt für eine Web-Applikation keinen anderen Endpunkt, daher lassen wir das einmal. Ja. Gut, soweit so gut. Ja. Ich sage auch hier mal bei den Instanzen, dass ich gerne zwei hätte zumindest. Ja. Zwei Instanzen wären gut, wenn ich habe. Weil ab zwei Instanzen garantieren wir das SLA von 99,95% Uptime, das heißt also eine maximale Downtime von 4 Stunden pro Jahr, mit der man rechnen müsste bei diesen SLAs. Ja. Aber mehr ist es nicht und das ist eigentlich ziemlich gering, ja, wenn man sich so denkt. Ja. Die garantieren wir aber erst ab zwei Instanzen, weil natürlich unsere Infrastruktur, wenn eine Instanz fehlerhaft wird, aus welchem Grund auch immer, brauchen wir ein bisschen Zeit, bis wir das erkennen und bis wir dann woanders quasi wieder eine Reserveinstanz hochgezogen haben, das dauert ein bisschen. Ja.
Also immer Minimum zwei Instanzen.
Ja, genau so ist es. Ja. Gut, jetzt habe ich dieses Cloud-Projekt hier hinzugefügt, ja, und wenn ich jetzt auf Start klicke, dann passiert Folgendes. Dann wird einfach hier rechts unten das Windows Azure Development Environment gestartet. Man kann da auch mal reinzoomen, ja. Das ist dann dieses lustige blaue Icon. Da kann man dann auch sich den Storage und den Compute Emulator anschauen. Ja. Zum Beispiel hier Show Compute Emulator zeigt mir dann, welche Services da lokal betrieben werden. Das ist quasi ein Emulations-Environment, das die Cloud-Umgebung, also Windows Azure, Schnittstellen lokal auf meiner Maschine simuliert.
Verdienen wir jetzt damit schon Geld, um unser teures Auto zu finanzieren?
Ja, schön wäre es eigentlich, aber das gibt's for free. Das ist Bestandteil vom Azure SDK, das läuft ja auch auf der eigenen Maschine. Das wäre ziemlich heftig, wenn wir da schon was verrechnen.
Wir sollten eine neue Frage hinzufügen, die heißt, muss ich bei Windows Azure sofort zahlen? Und die Antwort heißt, leider nein.
So ist es, ja. Wobei man sagen muss, dass dieser Compute-Emulator nicht für Produktivzwecke geeignet ist. Es ist nur für Testing und Debugging gedacht. Ja. Das Spannende aber, was wir gleich sehen, ist, dass er hier auch zwei Instanzen betrieben hat, also hochgezogen hat. Die laufen da in so einem eigenen Prozess auf meiner lokalen Maschine und er macht auch tatsächlich eine Art Load Balancing lokal zwischen den beiden. Das heißt also, wenn ich jetzt hier meine Applikation betreibe, dann kann es sein und ist es wahrscheinlich auch so, dass jeder Request, den ich im Endeffekt hier ausführe gegen meine lokale URL, die jetzt auch anders ist, wie wir sehen, ja, dass er die gegen einen von diesen zwei emulierten Prozessen, einmal den einen, einmal den anderen, tatsächlich ausführt. Ja. Und wenn ich jetzt die Instanzzahl von 2 auf 3, 4 oder 5 erhöhe, dann kommen da entsprechend mehr Kasteln dazu, also mehr simulierte Prozesse. Ja. Das ist sozusagen einmal der erste Schritt in die Cloud. Ja. Ich mache das jetzt wieder zu. Also wir sehen, die Applikation funktioniert auch. Ich kann da meine Nodes verwalten. Ja. Gehe jetzt einmal hier zurück und sage, okay, wir haben hier mal ein Cloud-Projekt hinzugefügt. Ja. Und jetzt kommt auch gleich der Tipp dazu. Ja. Und zwar möchte ich Ihnen mehrere Tipps dazu geben. Ja. Punkt 1, ja, ist ganz wichtig zu verstehen, wann etwas in der lokalen Development Fabric läuft, heißt es noch lange nicht, dass es in Azure auch läuft. Weil die lokale Development Fabric eben einfach nur ein Prozess auf der lokalen Maschine ist und da kann ich halt leider alles tun, was ich auf meiner lokalen Maschine auch tun kann, was aber unter Umständen in Azure nicht ganz so gut funktioniert. Also
zum Beispiel, wenn ich Excel installiert habe, da irgendetwas machen.
Genau, ich könnte da ohne Probleme irgendeine lokal installierte COM oder OLE-Komponente aufrufen, das wird lokal alles super funktionieren, weil auch die Development Fabric ist nur ein Prozess auf meiner Maschine und wenn ich das dann in die Cloud deploy, dann kriege ich so große Augen, weil es nicht funktioniert. Ja.
Dort gibt es gar kein Excel.
Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Das heißt also, der Tipp von meiner Seite ist, auch wenn Sie das machen, beginnen Sie so früh wie möglich mit Test-Deployments in der Cloud, ja, weil sonst laufen Sie dann ganz am Schluss in viele Probleme auf einmal rein und so discovern Sie halt immer wieder mal kleine Probleme, die Sie lösen müssen, wenn Sie in die Cloud deployen. Der zweite und der dritte Tipp sind hier auch angeführt. Ja. Erstens, es gibt seit dem 1.6er SDK ein paar Tools-Erweiterungen im Server Explorer von Visual Studio. Ziemlich cool, da kann man sich die Hosted Services und die Storage Accounts und so weiter anschauen. Zeigt es dann gleich her. Und die Konfigurationseinstellungen wie den Database Connection String, die kann man sich über role-environment.get-configuration-setting holen. Das heißt, wenn wir mal zurückgehen hier, zeige ich zuerst einmal den Server Explorer. Im Server Explorer gibt es zwei neue Punkte, die man nach dem 1.6er SDK zur Verfügung hat. Einerseits den Compute Browser, da kann man dann auch, wenn man hier rechts klickt und sagt Add Deployment Environment, kann man hier Subscriptions hinzufügen. Ja. Wenn ich hier rechts draufklicke, kann ich etwas importieren. Ja. Das zeige ich dann nachher gleich her. Da kann ich dann ein Konfigurationsfile, ein Publish-Settings-File importieren. Das kann man sich vom Windows Azure-Portal herunterladen. Man kann die auch managen und kann sich selbst ein Deployment-Environment einrichten. Und wenn ich hier auf Help me set up my credentials klicke, dann wird auch ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Ja? Setting up my named authentication credentials und so weiter. Das ist das eine. Und das andere, was wir hier schön haben, ist eben, machen wir das alles wieder zu, ist eben hier den Storage Browser, wo ich halt wirklich eben mir im Visual Studio direkt jetzt hier für mein Development Environment die Blob Stores anschauen kann und schauen kann, was liegt in diesen Blob Stores drinnen, kann das dann auch runterladen und mir anzeigen lassen und so weiter. Das ist einmal relativ cool. Ja. Wie komme ich jetzt am einfachsten hier zu meinem Deployment Environment? Ganz einfach, indem ich hier einmal sage Publish. Und dann gibt es hier einen Link auf der ersten Seite in diesem Wizard, der sagt Sign in to Download Credentials. Dann klicke ich hier mal drauf. Der bringt mich dann auf meine Seite, wo ich mich mit meiner Live-ID authentifizieren muss. Ja, sagen wir hier mal Sign in again, weil meine Credentials hier schon abgelaufen sind. Ich nehme hier mal eine different Windows Live ID, nämlich die gleiche, die ich davor auch verwendet habe. So, genauso wie vorher. Gehen wir da in unser KeyPass rein, sagen Ctrl-V, zack. Melden uns damit jetzt hier beim Windows Azure Portal an. Und jetzt kommt gleich eine Seite. wo so ein Publish-Settings-File eben heruntergeladen wird. Ja. Der beschreibt es dann auch hier, wie man das installiert. Ja. Das ist der Link, den ich da vorher geklickt habe in dem Wizard. Ja. Da sage ich jetzt hier mal, okay, wir speichern das Save As am Desktop ab. Desktop, Save. So, jetzt ist der Download completed. Und jetzt kann ich dann hier in mein Visual Studio reingehen, sage hier Import, gehe auf meinen Desktop und da haben wir dieses Publish-Setting-File. Ja, jetzt haben wir das hier im Visual Studio importiert, jetzt könnte ich direkt aus Visual Studio heraus ein Hosted Service erzeugen und meine Applikation publishen. Macht aber jetzt noch keinen Sinn, weil wir noch unseren Connection String in der lokalen Datenbank haben. Das heißt also, wir brechen das wieder ab. Wir müssen ja noch den Connection String korrekt auslesen. Ja. Auf der anderen Seite, sobald ich das gemacht habe, kann ich hier dann auch quasi meine Deployment Environments hinzufügen. Das muss man halt leider dann ein bisschen neu starten, dass er sich das merkt. Im Wizard hat er sich das schön brav gemerkt mit meinen Subscriptions. Wenn man dann den Server Explorer neu startet oder Visual Studio neu startet und der den Server Explorer aktualisiert, dann sehe ich das auch dort drinnen. Ja, man muss halt leider neu starten, das Studio.
Ah, das ist kein Problem.
Aber das ist kein Problem. Ja, das machen wir nachher dann, dass wir das sehen. Der zweite Tipp ist, Configuration Settings eben wirklich zu verwenden für alle Dinge, die ich zur Laufzeit ändern möchte, wie zum Beispiel den Database Connection String. Wenn ich zum Beispiel ein Upgrade von einer SQL Azure Datenbank auf die nächste machen will und ich muss den Database Connection String aktualisieren, dann bitte unbedingt hier das in den Settings machen und nicht im web.config lassen, weil das kann ich übers Portal ändern, so wie wir es vorher gesehen haben. Stellt sich nur die Frage, ja, wie kriege ich meinen Connection String nur da rein? Und das mache ich ganz einfach so, indem ich hier in das Web reingehe und sage, okay, da wo der Max eigentlich vorher die DI-Container zusammengebaut hat, im Bootstrapper war das, Entschuldigung, ja. Im Bootstrapper, da haben wir ja diesen Entity-Kontext hier, das heißt, wir werden einmal Folgendes machen, wir instanzieren den Entity oder registrieren den Entity-Kontext als erstes, sagen dann Context equals Container dot resolve und resolven tun wir den Entity Context Provider und dann machen wir Folgendes, context.get Entity Context liefert mir den ADO.NET Object Context aus diesem Provider, den der Max da programmiert hat, zurück. Ja. Da gibt es connection.connectionString equals und da müsste ich jetzt einen Connection String setzen. Und wie bekomme ich den? Den bekomme ich den bekomme ich von der Windows Azure Konfiguration. Ja? Das heißt, ich muss hier mal hergehen und muss eine Referenz hinzufügen und sage hier Azure, nehme hier mal als erstes Azure Service Runtime, das ist einmal alles, was wir vorerst da drinnen brauchen. Das ist ein Teil des 1.6er SDKs und dann sage ich hier ganz einfach, okay, Role Environment, Control-Punkt, da sehen wir dann, das ist in der Windows Azure Service Runtime drin, .getConfiguration DB Connection String, ja, und das liest mir im Prinzip die Konfiguration aus diesem, aus dieser Azure-Konfiguration eben raus, ja, und damit habe ich sozusagen meine Konfiguration direkt in dem Cloud-Provider drinnen.
Ja, das ist noch ein bisschen zu einfach. Fehlt da nicht noch ein bisschen was? Was ist, wenn ich andere Provider nutzen will?
Damit kommen wir ja eigentlich schon zum nächsten Tipp. Ja.
Ah.
Ja, ja. Also das mit den Configuration Settings, das passt schon so. Okay. Du hast eigentlich jetzt einen Punkt angesprochen.
Frage sozusagen.
Ja, genau. Den sich jeder sofort stellt. Ja.
Wie kann ich die Cloud-Konfiguration verwalten?
Na, eigentlich gibt es da noch eine andere Frage, die nachher kommt. Also wir haben uns jetzt da...
Wie kann ich Geld verdienen mit nur einer Zeile Code?
Nein, auch nicht. Nein, also. Also es gibt zwei Fragen eigentlich. Ja, und eine ist genau die du jetzt hier aufgebracht hast, nämlich kann ich das Teil auch noch on-premise und in der Cloud verwenden, auf das möchte ich nachher dann zum Reden kommen, vorher möchte ich mir noch einen anderen Punkt anschauen, nämlich mit diesen Cloud-Konfigurationen, da könnte man relativ schnell in Durcheinander kommen, jetzt gerade wenn es um einen Connection-String zum Beispiel geht, würde ich mal sagen, fürs Lokale, debuggen und so ist ein lokaler SQL-Server angenehm. Ja? Ja. Aber wenn ich dann in die Cloud deployen will, da will ich dann eigentlich den Connection String für SQL Azure drinnen stehen haben. Ja? Und dann, sage ich mal, gibt es noch eine Zwischenstufe, ja, wo ich sage, ich würde zwar gern lokal debuggen, aber gegen meine SQL Azure Instanz. Ja? Wie gehe ich damit jetzt um? Ja?
Also möchtest du unterschiedliche Konfigurationen haben.
Oder? Genau so ist es. Ja. Und das ist ein Tipp, den würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, bevor wir dann zu dem anderen Punkt kommen, ja, den du angesprochen hast, und zwar Cloud Configurations. Ja. Und zwar haben wir jetzt Folgendes. Ja. Ich nehme hier mal als Connection String den lokalen, oder ich habe jetzt hier mal als Connection String etwas eingetragen, das nicht funktionieren wird. Ja. Und zwar absichtlich mal. Ja. Das, was Sie sich anschauen sollten, ist eben diese Verwaltung der unterschiedlichen Connections, Configurations, und das geht in den Properties meiner WebRoll. Also wenn ich meine WebRoll da unten in dem Cloud-Projekt doppelklicke, ja, dann komme ich ja in diesen lustigen Dialog, und dort kann ich hier Einstellungen verwalten. Ja, und standardmäßig legt er mir hier an eine Cloud-Einstellung und eine lokale Einstellung. Und ich sage mal, wenn wir lokal debuggen wollen, ja, dann wollen wir hier als Connection-String den Connection String verwenden, den wir bis dato auch immer verwendet haben, nämlich gegen unseren lokalen SQL Server. Daher wende ich mal mein Lieblingspattern an. Ich kopiere, also mache quasi Copy and Paste. Ne? Der wird auch immer älter, der Witz, gell?
Das Copy Paste Pattern?
Ja, das ist. Ah, das zirkt immer,
das oder? Kann man täglich.
Das kann man immer machen. So, also ich kopiere mir da jetzt mal Copy meinen Connection String aus dem web.config raus. Und sage, okay, das geben wir jetzt in die Cloud Configuration rein. Paste. Ja. Das Einzige, was ich da noch ausbessere, ist das Ampersand Quote durch echte Anführungszeichen. Ja. So. Das heißt also hier, bum, 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 bum. So. Das ist jetzt fürs Lokale Debuggen eigentlich super. Enter. So. Speichern das Ganze. Sagen hier mal Rebuild. Ganz, ganz wichtig, ein paar Mal Rebuild sagen. Manchmal hat dieses lokale Development Environment spezielles Verhalten, wenn man so will. Ne? Und dann gehe ich hier mal in den Bootstrapper rein und schaue mal, ob das jetzt so mal noch funktioniert lokal. Ja? Und dann können wir uns über die Cloud Gedanken machen. Das heißt, wir sagen einmal F5. So, und wenn mein Rebuild und mein Refresh damit jetzt funktioniert hat, dann sollte man da jetzt eigentlich reinkommen, weil dieser Bootstrapper wird im Global ASAX Application Start gestartet. Eben gerade mit dem Application Start gibt es manchmal ein bisschen Probleme mit dem Debugging, dass es nicht zieht, so wie jetzt gerade eben. Ja. Dann machen wir halt hier einfach ein Exit. Okay. Tun hier noch einmal rebuilden, machen wir nochmal ein Clean und ein Rebuild. Ja. Und starten das Ganze noch einmal. Ja, es kann sein, dass man diesen Vorgang halt eben gerade beim App Start ein paar Mal machen muss, wenn man da debuggen will. Das heißt also, ein Tipp am Rande, den wir gar nicht explizit im Slide haben, das sollte man gleich mal am Anfang irgendwie debuggen und testen und schauen, dass man nachher nicht mehr angreifen muss. So, weil, wie wir sehen, ja, man muss da ein paar Mal dann wirklich ein Clean, naja, man sieht, der verwendet sogar jetzt noch Clean, Rebuild machen.
Sonst stoppt man halt den Emulator zur Not.
Und dann halt schauen, dass man da irgendwann einmal reinkommt. Ja. Aber wenn es durchläuft eigentlich, dann wissen wir, dass es funktioniert, weil der Code wird tatsächlich verwendet jetzt schon. Also das ist keine Fakerei oder sonstiges. Das heißt, Test 1, PassetWord 1, sollte es durchlaufen, dann passt es auch tatsächlich. Ja. So, Kontrolle 5. Also laufen tut's, wenn wir da jetzt irgendein Blödsinn reinschreiben würden, ah, da ist schon her, Ctrl F5, ja, der Browser setzt den Request wirklich ab, wir sind da, er verwendet das also auch wirklich, F10, manchmal ist gar kein Environment-Problem, manchmal ist es einfach nur der Browser, ja, wo man Ctrl F5 statt F5 drücken sollte. Ja. Tatsächlich, wir lesen den Connection String jetzt hier aus unserer Cloud-Configuration raus, ja, und können damit lokal laufen. Ja. So, lokal ist das jetzt einmal gut. Wenn ich aber jetzt in die Cloud deployen will, dann will ich nicht mit dem SQL Server, mit dem Local SQL Server deployen, und deswegen gibt es hier eben eine Cloud Configuration, wo jetzt noch immer dieses Here goes my Configuration drinnen steht, ja? Here goes my Database Configuration. Und für die Cloud Konfiguration nehmen wir jetzt natürlich eine SQL Azure Datenbank. Ja? Das heißt also, wir legen uns hier, schauen hier mal in unsere Server rein, ob wir da irgendwo schon etwas haben. GeoNodes haben wir da schon angelegt mit einem Create-Script. Da gehe ich dann da hier auf Connection Strings, kopiere mir den Connection String einfach raus, copy, copy. Ja, lassen wir das noch offen, ich muss zuerst was anderes kopieren, nämlich meinen alten Connection String, dass ich das nicht nochmal eingeben muss. Copy, gehe jetzt in die Cloud-Konfiguration, sage hier Paste, Enter. So, und dann das Einzige, was ich jetzt dann machen muss, ist hier meinen Connection String zum Server, zu SQL Azure kopieren, copy, copy, close. Und den kopiere ich jetzt hier, Shift, Alt, Enter, dass wir das ein bisschen besser sehen, den kopiere ich jetzt hier. In den Teil rein, wo dieses Zeug hier steht. Ja. So, und zwar das, was hier in Anführungszeichen steht. Das überschreiben wir mit unserem neuen Connection String, Paste. So, und da kommt dann hier das Passwort rein. Ja, also wir verwenden SQL Authentication gegen SQL Azure. Ich tue da jetzt nichts anpassen, wir brauchen das jetzt dabei eh nicht. Und wenn ich jetzt hier quasi gegen die Cloud deployen möchte, wenn ich hier sage Publish, ja, auf meine neue Subscription hier, Next, My Test Service in der Region North Europe, okay, dann legt er mal jetzt hier das Hosted Service auch schön brav an.
Ah, DNS-Name existiert.
Achso, MSZ, cool.
Ist ja auch sehr exklusiv,
MyTest. Ja, MyTest Service gibt es oft, ja, aber MSZ, MyTest Service gibt es nicht. Und das Coole ist, hier kann ich dann sagen, okay, ich würde gern mit der Cloud Configuration deployen. Das heißt also, er nimmt die Einstellungen, das ist dieses hier, dieses Setting, ja, er nimmt die Einstellungen für das Deployment in die Cloud, die ich breche das Deployment jetzt ab, ja, wir wollen die Änderungen, die ich hier auch unter Cloud festgelegt habe. Ja. Ich kann jetzt hier noch etwas anderes machen, kann sagen Manage, sage ich würde gern davon eine Kopie erzeugen, von meiner lokalen zum Beispiel und rename die auf Local with SQL Azure, wenn ich zum Beispiel lokal debuggen möchte, aber eben als Datenbank SQL Azure verwenden will, dann nehme ich die hier, sage hier okay, für meine Local with SQL Azure kopiere ich den Database Connection String hier von SQL Azure, kopiere den da rein, Enter, und dann könnte ich zum Beispiel sagen, ja, ich würde gerne debuggen, wenn ich hier auf Eigenschaften gehe, Properties, Development, Service Configuration, ich würde gerne debuggen mit dieser Einstellung hier, mit diesem Set an Einstellungen, Save. Wenn ich jetzt sage Starte, wird es nicht funktionieren, ja, weil das Passwort für den SQL Azure falsch ist. Aber dann würde er ja wirklich tatsächlich versuchen, halt eben mit dieser Einstellung zu debuggen. Ja. Das heißt also, jetzt, der Login wird noch funktionieren, weil der geht gegen eine andere Datenbank. So, und jetzt gehen wir hier mal auf Notes und sagen hier mal Ctrl F5 und dann werden wir aller Voraussicht nach in eine Exception laufen. Ja, es dauert auch schon wesentlich länger, man sieht es, ja, weil er versucht jetzt den SQL Azure zu erreichen und sich zu authentifizieren und irgendwann wieder drauf kommen, hoppala, irgendwann sollte er drauf kommen, dass er mit dem sich nicht authentifizieren kann. Naja, das ist wahrscheinlich jetzt wieder so ein Fall, wo man die Local Dev Fabric einfach refreshen muss. Okay, anyway, ja, ich muss da wahrscheinlich dann auch rebuilden entsprechend und clean und so weiter, dass er wirklich die Konfiguration aktualisiert. Ist manchmal ein bisschen blöd mit diesem Development Fabric, aber hier kann ich dann eben so die Einstellung auswählen, mit der ich debuggen will. Wir lassen das jetzt einmal für den weiteren Verlauf. Ja. Sagen hier noch einmal Rebuild, nicht dass er dann jetzt die SQL Azure Variante nimmt. Ja. So, Rebuild. Gut, und kommen eigentlich zur nächsten Frage. Also das waren jetzt einmal die Cloud Configurations. Damit kann ich im Prinzip mehrere unterschiedliche Konfigurationen verwalten vom Toolset her. Mit der lokalen Development Fabric gibt es manchmal noch ein bisschen Issues, ist einfach so, ja. Ist auch wie gesagt nur für einfaches Debugging und Testing und deswegen auch mein Tipp vorher so früh wie möglich in die Cloud gehen. Das was auf jeden Fall funktioniert bei dem Publishing, verwendet er dann auch wirklich die Cloud Configuration und entsprechend die Settings, die dort eingetragen sind. Ja.
Eine letzte Frage haben wir noch.
Ja, und zwar wie kann ich meine Anwendung jetzt so bauen, dass sie on-premise und in der Cloud läuft?
Ja. Ja.
So, da kommen wir wieder zurück, jetzt gehen wir wieder in den Code rein. Und zwar das Problem, also jetzt im Moment wird es nur in der Cloud laufen.
Ja,
ne? Warum? Ganz einfach deswegen, weil ich hier dieses Role Environment Get Configuration Setting Value verwende. Das greift auf die Windows Azure Konfiguration zurück und liest von dort die Einstellungen aus. Das ist nicht gut.
Ja.
Ne? Das heißt also, das war ein netter Versuch, aber das löschen wir wieder weg. Ne? So, was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir wollen eigentlich Konfiguration zusammenbauen, die für die Cloud und On-Premise läuft. Und der Max hat das so schön vorbereitet mit der Dependency Injection
Store,
die Austauschbarkeit, und die wollen wir uns jetzt zunutze machen. Das heißt also, ich klappe mal mein Cloud-Projekt hier zu, klappe auch das zu und gehe mal hier rauf in den Data Access Layer, den der Max so schön vorbereitet hat. Und da hat er ja eine Entity Context Provider Klasse gebaut, ja, und diese Entity Context Provider Klasse, wenn man sich die anschaut, die ist eigentlich sehr einfach. Die instanziert beim Aufruf der Get Entity Context Methode, die by the way auch von unseren Repositories verwendet wird, instanziert die im Prinzip im Konstruktor den ADO.NET Entity Context und liefert diesen Entity Context hier einfach zurück.
Also ja, eine Art Factory Pattern.
Genau. Und dieser Default-Konstruktor vom ADO.NET Entity Context liest den Connection String von wo? Vom web.config.
So ist es.
Na? Deswegen hast du auch vorher bei deinen Tests die Exception bekommen, genau, weil es den Connection String nicht kopiert hat.
In der Cloud wollen wir aber, dass aus der CS-Config kommt.
Genau. So. Und wir nutzen das Pattern jetzt so richtig schön, okay, und sagen, was wir jetzt machen ist Folgendes. Wir machen eine
eigentlich könnten wir das Copy-Paste-Pattern wieder nutzen. Ja?
Okay, weil du so ein Fan
schon,
davon bist.
Wir wollen schon pattern-orientiert.
Copy-Paste, richtig. Ja. Ordentlich pattern-orientiert. Daher kopieren wir uns diese Klasse einfach und sagen, das ist der Cloud Entity Context Provider.
Ja.
Und der Cloud Entity Context Provider, den nehmen wir jetzt auch als Klasse so, Cloud Entity Context Provider. Und Cloud Entity Context Provider.
Das ist der Nachteil vom Copy-Paste-Pattern.
Ja, und der Cloud Entity Context Provider sagt this.underscore-container.connection.connection-string equals.
Könnte man das nicht gleich oben mitgeben in den Connection, in den Konstruktor vom Container?
Nein, ich mache das lieber so.
Ja. Expliziter.
Ja, ich mache das so. Sag hier mal Add Reference, da fügen wir auch die Azure-Referenzen hinzu, und zwar auf Service Runtime. Ja, und machen eigentlich genau das, was wir vorher auch gemacht haben. Role Environment Control .get Configuration Setting Value DB Connection String, glaube ich, haben wir das genannt. Und das machen wir beinhart hier so.
Ja? Okay.
Control Shift B. So, jetzt haben wir einen Cloud Entity Context Provider und einen normalen Entity Context Provider. Und jetzt in Abhängigkeit davon, ob wir in der Cloud laufen oder nicht, nehmen wir den einen oder den anderen. Ja?
Okay.
Und das machen wir auch im Bootstrapper, indem wir hier sagen, okay, hier haben wir ja drinnen, wir registrieren den Entity Context Provider. Und das, was wir machen, ist, wir sagen hier role environment.isAvailable. Ja? Also sprich, wenn wir in der Cloud laufen, dann wollen wir etwas machen, und wenn wir nicht in der Cloud laufen, dann wollen wir auch etwas machen, aber was anderes. Wenn wir nicht in der Cloud laufen, wollen wir den normalen Entity Context Provider instanzieren.
Ja.
Wenn wir in der Cloud laufen, dann wollen wir nicht den Entity Context Provider instanzieren, sondern überall dort, wo der Entity Context Provider nachgefragt wird, wollen wir den Cloud Entity Context Provider instanzieren.
Okay. Ja?
Damit wir das aber machen können, müssen wir eigentlich noch eine Kleinigkeit machen.
Und den wollen wir... Hast du da hinten Hierarchical Lifetime Manager auch
dabei? Ja, das habe ich dabei. Den behandeln wir ganz genauso wie vorher. Ja. Und damit das jetzt so funktioniert, sagen wir, okay, der Cloud Entity Context Provider leitet auch vom Entity Context Provider im Endeffekt ab.
Ja.
Der ruft hier den Base-Konstruktor auf, damit können wir uns das eigentlich sparen, weil dann ist es schon instanziert. Und das andere können wir uns auch sparen, weil das nehmen wir von der Base-Klasse einfach mit.
Ja.
Das heißt, alles, was sich jetzt ändert, ist, dass wir einfach hier, das können wir uns auch sparen, weil wir das alles von der Basisklasse bekommen.
Oh yeah. Warte mal.
Na, kein Problem.
Das
geht.
Genau.
Entity kommt, weil du hast das ja privat gemacht. Ja.
Genau.
So, das heißt, wir leiten von der Basisklasse im Endeffekt hier ab, kriegen alles mit, holen uns dann im Konstruktor, nachdem du ja schon die Instanzierung ausgeführt hast, holen wir uns den existierenden Entity Context, setzen den Connection String und im Bootstrapper von unserer ASP.NET MVC Applikation sagen wir hier, okay, wenn wir in der Cloud laufen, dann instanzieren wir überall dort, wo der Entity Context Provider nachgefragt wird, den Cloud Entity Context Provider, ansonsten nehmen wir einfach den Entity Context Provider. Super. Und damit haben wir das eigentlich vollkommen transparent ausgetauscht. Ja, und
laufen jetzt in beiden Welten.
Laufen jetzt, genau so ist es. Ja. So, wir sagen da im Prinzip einmal auch, können jetzt hier Ctrl-Shift-B machen, sagen hier Clean das einmal, sagen hier Rebuild. Ja. Und ich mache es jetzt absichtlich so, zuerst führe ich es mal lokal aus, set the startup, also ich mache das wirklich jetzt im lokalen Development-Server, ich stoppe den auch noch einmal, dass wir auch da wirklich in Start reinkommen, sage hier, okay, let's go. So, es wird jetzt der lokale Dev-Server gestartet, also wir laufen nicht in der Cloud, Role-Environment ist entsprechend false, das heißt, was passiert, wir nehmen ganz normal den Entity-Context-Provider, ja. So wie üblich.
Super.
Ja, das heißt also, jetzt läuft alles wie üblich in der On-Premises-Welt.
Dann schauen wir uns das jetzt noch mit dem Azure Emulator an.
Ja, Shift Alt Enter, gehen wir wieder raus aus dem Green, sagen hier Set as Startup Project, sagen hier F5, um das Ganze wieder zu starten und hoffen, dass der Emulator nicht wieder spinnt.
Ja, das mit dem Application Start, das ist immer ein bisschen problematisch. Ja.
Aber es ist ein bekanntes Non-Issue. Ich hoffe, dass das mit dem 1.7er-SDK einfach weggeht. Ja. Ctrl F5. Ja, er macht wieder Macken.
Stoppt man einfach mal, oder?
Stoppt man wieder. Exit. Obwohl wir es eigentlich eh schon gemacht hätten. Ja. So. Sagen F5. Noch einmal mit dem Emulator. Ansonsten führen wir ein paar Requests aus. Irgendwann geht er da nicht rein. Ja. Muss man sehr pragmatisch und relaxed sein. Ja, das muss man sehr relaxed sein. Test 1, Passwort 1, das Standardpasswort, das wir überall verwenden. Ne? So, ja, gehen wir wieder auf die Notes, Kontrolle 5. Naja, mag wirklich nicht reingehen. Die
Spannung steigt.
Ja.
Aber irgendwie funktioniert das nicht. Naja, wir probieren das einfach in der Pause.
Passt. Okay, also dann. Ja, im Endeffekt, das was wir uns eben angeschaut haben, ist, wie kann ich eine Lösung on-premise und in der Cloud betreiben. Das Wichtige ist, Role Environment is available is your friend. Immer wenn es true zurückliefert, laufe ich in der Cloud. Immer wenn es false zurückliefert, laufe ich on-premise und dort kann ich genau unterscheiden, will ich etwas anders machen, wenn ich in der Cloud laufe oder on-premise laufe. Ja. Und das andere, was man echt sagen muss, dieses Dependency Injection Zeug, das ermöglicht es mir wirklich, die ganze Architektur so lose gekoppelt zu gestalten, dass ich Dinge echt transparent austauschbar gestalten werde können. Und das werden wir auch im zweiten Teil dieser Session dann noch weiterhin sehen, wenn wir uns mit den anderen Dingen weiter beschäftigen.
Ja. Das ist auch schon das Thema. Also wir sind jetzt am ersten Teil, am Ende des ersten Teils angekommen. Wir haben uns 5 Fragen angeschaut. Grundaufbau, modulares Backend. Wir haben ein erstes Cloud-Projekt hinzugefügt und wir haben Cloud-Konfiguration uns im Speziellen angeschaut und die Applikation so gebaut, dass sie Cloud und On-Premises mit der gleichen Codebasis läuft. Damit sind wir soweit mit dem ersten Teil fertig. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie sich auch den zweiten Teil an. Bis dahin auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch.
Danke, auch von mir herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.